Das passt ganz gut zu diesem Tag. Daniel 1, denn das war der Tag, wo Daniel mit seinen Freunden in die Schule kam. Und die Schule war nicht so einfach, in die sie gehen mussten. Und das passt aber auch zu unserer Situation, dieses Buch, darum habe ich es ja gewählt. Denn wir sind immer, aber in dieser Zeit ja ganz besonders, wieder herausgefordert oder wir fragen uns, wir müssen wirklich uns bewusst sein, wie ist das richtige Verhältnis zwischen Christen und der Obrigkeit? Ja? Die Bibel sagt einiges dazu. In dieser Zeit, wo viele, die Obrigkeit, also unsere Regierung, viele Maßnahmen auch getroffen hat oder getroffen werden mussten. Und wir haben gesehen, dass selbst dann eben auch keine Gottesdienste gefeiert werden konnten. Und wir wissen ja immer noch, dass es viele Auflagen gibt. Und das ist einfach wichtig, dass wir eine gute biblische Grundlage haben. Wie sollen wir uns hier in einem weltlichen Reich, in einem weltlichen Staat als Christen verhalten? Ich dachte, das Buch Daniel, das wird uns eine gute Grundlage geben, dass wir uns mit diesem Thema einfach von der Bibel her beschäftigen können und uns zurüsten lassen können durch Gottes Wort. Lasst uns jetzt hören auf Daniel Kapitel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Dieses führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von dem Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen. Und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Satrach, Michael Messach und Asaja Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, der oberste Kämmerer über Daniel und Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. und in allen Angelegenheiten die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die in seinem ganzen Reich, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Das Buch Daniel beginnt mit dem Tiefpunkt der Geschichte Israels im Alten Testament. Nebukadnezar, der Name ist ziemlich lang, ich nenne ihn jetzt einfach Nebu, der eroberte im Jahr 605 vor Christus Jerusalem und führte dann eine große Menge, vor allen Dingen der vornehmen und der gebildeten Menschen, ab in die Gefangenschaft nach Babylon. Und unter diesen Menschen waren eben auch die jungen Männer, Daniel und seine drei Freunde. Und das alles war kein unglücklicher Zufall der Geschichte, sondern es wird hier ganz deutlich gesagt, das war das Gericht Gottes. Ja, Vers 2. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und das ist die große Hauptbotschaft dieses ganzen Buches. Gott hat die Kontrolle, egal wie die Umstände aussehen. Und darum vertraue auf ihn, egal wie deine persönlichen Umstände aussehen. Ja, das ist die Botschaft. Gott hat die Kontrolle, egal wie es aussieht. Deshalb kannst du ihm vertrauen. Daniel und seine drei Freunde taten das, auch wenn sie unter den Gefangenen waren. Und die ersten 6 Kapitel dieses Buches, die beschreiben uns, die erzählen uns ihre Geschichte. Es sind Berichte von Glauben unter Druck und Verfolgung. Sie zeigen uns diese Kapitel, wie wir Gott treu bleiben, auch wenn wir in einer gottfeindlichen Umwelt leben. Unser erster Punkt heute Morgen lautet Nebukadnezars Methode. Also, Nebu errichtete ein Weltreich, ein gigantisches Reich. Und das Problem war natürlich bei so einem Weltreich, dass die Zahl der Eroberer bald viel kleiner wurde als die Zahl der Eroberten. Nun, wie hältst du jetzt so ein Weltreich unter Kontrolle? Wie machst du das? Das war sehr schwer auf Dauer rein mit militärischer Macht zu machen. Und Nebu war ja nicht dumm, er war schlau, hatte 2 geniale Einfälle. Die erste Idee war, ich nehme mir erstmal die Elite der Länder, die ich einnehme, und stelle sie in meinen Dienst. Wenn dann irgendwelche Revolten hochgehen, müssen die gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Und die zweite geniale Idee war, er nahm, wie wir gehört haben, die jungen Männer dieser Elite. Denn er wusste, wenn ich die Jugend habe, dann habe ich die Zukunft. Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Und er ließ dann eben durch seinen Kämmerer die Besten auswählen, ja, die Begabtesten, die Schlauesten, die Kräftigsten und so weiter. Also gutes und vor allem formbares Rohmaterial. Daniel und seine Freunde, die waren so 14, 15, 16 Jahre. Sie sollten ausgebildet und vorbereitet werden, um dann in den Staatsdienst zu treten. Und dazu wurden sie einem umfassenden, nicht nur einer umfassenden Ausbildung, sondern einem umfassenden Umerziehungsprogramm unterzogen. Sie sollten also nicht nur neue Fähigkeiten erlernen, sondern sie sollten in ihrem Denken zutiefst von der babylonischen Denke, ja, von der babylonischen Wissenschaft, Literatur und Weltanschauung geprägt werden. Und das fand dann nicht unter martialischen Umständen statt, so im Umerziehungsbootcamp, sondern die jungen Männer wurden wie kleine babylonische Prinzen behandelt und verwöhnt. Essen und Trinken vom Allerfeinsten, beste Versorgung. Ja, wenn heute jemand studiert, so unter normalen Umständen, der muss auch ständig überlegen, wie kriege ich jetzt das Geld zusammen für meine Wohnung und kochen muss ich auch noch, dann muss ich schon wieder das und jenes machen. Die ganzen Sorgen hatten die nicht. Die hatten alles. Die konnten sich voll und ganz ihren Studien widmen. Die konnten sich dort pudelwohl fühlen und einfach nur gemeinsam lernen. Alle Probleme sollten sie vergessen. Und überhaupt sollten sie am besten alles vergessen, was vorher ihr Leben geprägt hat, dass sie zum Beispiel Juden waren, dass sie Gott dienten. Sie sollten zu Babyloniern und zu Knechten des Königs von Babel und seiner Götter werden. Warum kann ich das von diesen paar wenigen Versen so sagen? Nun, vor allen Dingen auch wegen der Namensänderung, die hier stattgefunden hat. Das habt ihr ja gehört. Der oberste Kämmerer gab ihnen neue Namen. Ihre Namen, Daniel, Hanania, Michael, Asaja, das waren Namen, in denen Gottes Name vorkam. Ihr könnt euch vorstellen, dass das überhaupt nicht ging im Götzenunterricht. Gottlieb, kannst du mal bitte an die Tafel gehen. Gottwald, was hat denn der Gottlieb falsch gemacht? Gotthard, setz dich bitte wieder hin und so. Das funktioniert nicht. Ja? Daniel heißt, Gott richtet. Hanania, Jahwe ist gnädig. Michael, wer ist wie Gott? Asaja, Jahwe hat geholfen. Und diese Namen wurden nicht einfach umbenannt, dass es so ein bisschen besser passt. Wir können das nicht so gut aussprechen oder so. Ja? Nein, die haben Namen bekommen, die auf die babylonischen Götter hingewiesen haben. Ja, zum Beispiel Daniel hieß dann Belsazar, Hüter der verborgenen Schatzkammer Bels. Ne? Das war die Schatzkammer, wo er seine Schätze und eben auch die Schätze aus dem Tempel vielleicht reingebracht hat. Also jegliche Verbindung an die frommen Eltern, an die Gemeinde und überhaupt an Gott musste ausgelöscht werden. Und das Ziel, das war natürlich das Wichtigste, das wird gleich zweimal erwähnt, einmal in Vers 4 und dann in Vers 5. Was war das Ziel? Sie sollten fähig sein, an des Königs Hof zu dienen. Was so viel heißt wie, sie sollten königstreu sein, ja? Regierungstreu, staatstreu, linientreu. Nebo musste sich auf diese jungen Männer und ihren ergebenen Dienst voll und ganz verlassen können. Jetzt stellt euch das mal vor, 14, 15-jährige Jungs, gerade aus ihrer Heimat entrissen, gefangen genommen, verschleppt. Die haben das Ende erlebt und jetzt auf einmal tun sich ihnen diese gewaltigen Chancen auf. Wow. Sie werden gefördert, sie werden privilegiert. Sie konnten ganz hoch hinaus, sie wussten, in ein paar Jahren können wir richtig wichtige Persönlichkeiten in diesem Land sein. Und es ist doch klar, je besser sie sich integrierten, je besser sie sich anpassten, je besser sie mitmachten, desto mehr konnten sie erreichen. Auch für ihre Volksgenossen, für ihre Eltern, die mit in Gefangenschaft waren. Wie hätten sie für das Volk eintreten können? Super. Ich glaube, der Druck, hier mitzumachen, kam nicht nur von Babylon, der wird bestimmt auch vom Volk, von ihren Eltern, von ihren Familien gekommen sein. Wisst ihr, und diese Vorgehensweise, wer die Jugend hat, hat die Zukunft, die wurde seither in allen Reichen dieser Welt angewandt. Kinder und Jugendliche, möglichst natürlich die Besten und Begabtesten, die werden besonders privilegiert und gefördert und geprägt. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Das war der Standpunkt Nebus und das ist der Standpunkt der Machthaber bis heute. Hitler hatte zum Beispiel auch solche Umerziehungszentren, in denen er sein zukünftiges Führungspersonal heranbildete. Und er sagte über diese, er nannte sie Ordensburgen, in meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der die Welt erschrecken wird. Ich werde sie in allen Leibesübungen ausbilden lassen. Ich will eine athletische Jugend. Das ist das Erste und Wichtigste. Beherrschung müssen sie mir lernen. Sie sollen mir in den schwierigsten Proben die Todesfurcht besiegen lernen. Klar, ne? Hitler wollte Soldaten, die er in die ganze Welt schicken kann. Aber das SED-Regime, dann in der DDR, hatte auch seine Jugendorganisationen, seine Kaderschmieden. Und da ging es auch nach dem Prinzip Umerziehung und Privilegierung. Ja, ich selber bin ja auch ein Stück weit in der DDR groß geworden und habe das in den Ansätzen noch mitbekommen. Da gab es dann die Jungpioniere und die FDJ und die Kinder, die dann da drin waren, die wurden privilegiert. Aber die wurden auch geimpft. Und ich habe das natürlich, weil das im ganz normalen Unterricht stattfand, mitbekommen. Uns wurden dann Sachen erklärt, wie erstmal wurde gezeigt, wie schlimm war es im Dritten Reich, die Nazis und so weiter, Zweiter Weltkrieg. Und das ist heute in Westdeutschland wieder erlaubt. Quintessenz. Das haben wir über euch gelernt, die ihr hier drüben gewohnt habt. Ne? Wie kann das sein? Schlimm. Und dann natürlich Hinweis, aber wir haben ja Gott sei Dank hier unsere Führung, die machen alles gut und richtig. Wir könnten doch jetzt heute sagen, oder wir sagen es, wir haben doch aber aus der Geschichte gelernt. Die Aufklärung, die Wissenschaft, der Einfluss der Kirchen und des Christentums, Bildung und Erfahrung und natürlich die Lehren aus der Geschichte haben doch auch die Machthaber, die Regierenden, die Reiche dieser Welt ein Stück weit besser gemacht. Ist das nicht oft unser Denken? Nun, ich sage es euch, das Buch Daniel wird es noch sehr deutlich machen. Die Reiche dieser Welt werden immer gegen Gott und sein Reich gerichtet sein. Und sie werden immer alles tun, um ihre Macht zu erhalten. Und wir dürfen nicht so naiv sein und denken, dass sich das heute geändert hat, weil wir in einer so aufgeklärten Welt leben. Wir dürfen nicht denken, dass sich die Reiche, die heutigen Reiche, die Staaten und Staatenbünde, dass die anders geprägt sind. Letztlich, dass der Mensch besser geworden ist. Ich weiß, Gott hat auch immer wieder gläubige Machthaber geschenkt. Aber wisst ihr was, selbst zur Zeit der Reformation, als viele Machthaber, viele Grafen, Fürsten, Herzöge und so weiter sich auf Luthers Seite gestellt haben, selbst da ging es den meisten von ihnen nur um ihre Macht. Um ihre Macht gegen, auszubauen gegen den Kaiser oder gegen den Papst, gegen die katholische Kirche. Luther hat gegen die gewettert, hat gesagt, es geht ums Evangelium. Und die haben gesagt, Luther, es geht doch aber auch um Politik. Nun, wie sehen wir das heute? Ich denke, gerade in den Bestrebungen des Staates, unsere Kinder immer früher und immer länger in staatliche Betreuung zu kommen. Natürlich unter dem Motto, wir wollen, dass die Kinder gut ausgebildet werden. Dass sie gefördert werden. Es soll ihnen gut gehen. Förderung, Privilegierung. Und dann auch an den Inhalten der Lehrpläne können wir dieses Prinzip von Nebukadnezar erkennen. Alle Themen, die der Regierung am Herzen liegen, die werden dann auch in kürzester Zeit zum Unterrichtsthema. In den letzten Jahren wurden zum Beispiel in immer mehr Bundesländern die Lehrpläne überarbeitet, um die Gender-Ideologie fachübergreifend hineinzubringen. Also nicht so wie bei uns zu DDR-Zeiten, da gab es dann das Fach Staatsbürgerkunde, da wusste man dann, jo, jetzt geht es um Staatsbürgerkunde, jetzt geht es um Sozialismus, sondern fachübergreifend. In allem soll das eine Rolle spielen. Und ich sage es auch, nicht alles bei diesen Reformen und Inhalten ist schlecht. Und es ist auch nicht so, dass früher immer alles besser war. Aber Kinder sollen in Fragen der Sexualität in eine ganz klare Richtung geprägt und geöffnet werden, nämlich, dass eben jegliche Sexualität einfach frei ausgelebt werden kann und dass das gut ist. Es gibt noch mehr, wie unsere Kinder geprägt werden, wo wir als Christen sagen, das ist nicht so, dass die Wissenschaft unfehlbar ist. Oder die Evolutionstheorie, wo keiner mehr in der Schule sagt, dass das eine Theorie ist, sondern das ist halt die Lehre, das ist das Dogma. Ein anderes großes Thema sind die Kinderrechte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass Kinderrechte in das Grundgesetz mit hineingenommen werden sollen. Und wir denken, Kinderrechte ist doch super und wenn du vieles dort liest, das klingt auch richtig und gut. Aber tatsächlich ist es eben so oder auch so, dass die Rechte der Eltern weiter eingeschränkt werden. Und dann kann man da lesen, der Staat soll mehr in die Pflicht genommen werden. Das klingt auch gut, ja, der soll endlich mehr das tun, was er tun muss. Aber letztendlich heißt das, dass der Staat mehr Einfluss, mehr Macht über die Kinder bekommt und die Eltern weniger. Aber ich sag mal, auch ohne solche krassen Beispiele zu bemühen, müssen wir generell feststellen, ja, wir müssen es uns bewusst machen, wir müssen es uns bewusst sein, dass wir alle von den Medien und der Gesellschaft Tag und Nacht beeinflusst, ja, unter Druck gesetzt werden. Unter Druck gesetzt werden, dass wir unsere Gesinnung anpassen, dass wir uns den Zeitgeist anpassen, dass wir Kompromisse eingehen, dass wir einfach mitmachen und sei es nur ein kleines Stück. Und es ist auch klar, wer mitmacht, wird belohnt und wer gegen den Strom schwimmt, der muss mit Problemen rechnen. Wir leben als Kinder Gottes nicht in einer neutralen Welt, sondern in einer gottfeindlichen Welt. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber, liebe Geschwister, das ist Gott sei Dank nur eine Seite der Realität. Die andere Seite ist, dass Gott dennoch der Herr ist. Und dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Der Teufel, der hinter diesen ganzen antigöttlichen, feindlichen natürlich steckt letztlich, der ist zwar der große Gegenspieler Gottes und er ist mächtig, aber er ist kein Gott. Wir glauben nicht daran, dass es zwei Götter gibt. die dich da irgendwie bekriegen. Nein. Gott ist Gott. Und Gott hat alles unter Kontrolle. Und diese Wahrheit über Gott, das war die Wahrheit, die Daniel und seine Freunde prägte. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Daniels Treue. Daniel und seine Freunde, die mussten also in die Kaderschmiede von Nebu. Sie mussten das ganze Programm mitmachen. Aber es gab dann eine Stelle, wo sie nicht mitmachen konnten. Und das war der Bereich, wo wir vielleicht sagen würden, das ist ja jetzt wirklich eigentlich nicht so wichtig. Das ist doch unproblematisch. Essen und Trinken. Wir würden sagen, die Inhalte, die dort vermittelt wurden, ui, da musst du aufpassen. Nein, Essen und Trinken. Was war das Problem? Die Speisen und Getränke des Königs wurden vor dem Verzehr Götzen geopfert. Sie wurden Götzen geweiht. Und wer sie aß, der beteiligte sich also am Götzendienst. Das waren ja die Speisen des Königs. Das nochmal zur Klärung. Götzen, das sind nicht einfach nur irgendwelche alten Götterstatuen, sondern Götzen sind die Dinge in unserem Leben, die wir über Gott stellen. Momentan wird ganz groß ein Götze propagiert, das ist der Götze Gesundheit. Gesundheit über alles. Das ist, Gesundheit ist wichtig, keine Frage, aber es wird eben zum Götzen gemacht, wenn es über alles gestellt wird. Es gibt andere Götzen, Familie kann zum Götzen werden, Schönheit, Erfolg, Macht, Geld, Sicherheit kann unser Götze werden. Hauptsache ein ruhiges Leben, Sex, Sport und so weiter und so fort. Und der Ruf lautet immer, mach ein bisschen mit. Das tut dir gut. Das ist gut fürs Allgemeinwohl und so weiter und so fort. Götzendienst letztendlich war der Grund, warum das Volk Israel unter Gottes Gericht und damit hier in die Gefangenschaft von Babylon gekommen ist. Und Daniel war klar, hier ist die Grenze erreicht. Am Götzendienst wollten sie sich unter keinen Umständen beteiligen. Sie sagten sich, okay, wir müssen jetzt in einem Land leben, wo wir eigentlich nicht leben wollen. Wir wären lieber woanders. Aber Gott hat uns hierher gestellt. Und darum werden wir jetzt nicht irgendwie heimlich nachts an die Wände kritzeln, Nebo ist blöd. Wir werden auch nicht anfangen, hier eine Revolte zu starten. Wir müssen unseren neuen Herren gehorchen, ob wir wollen oder nicht. Und wir müssen auch manches mitmachen, eben dieses Schulungsprogramm. Wir müssen manches schlucken, was uns nicht schmeckt. Aber es gibt eine Grenze und die dürfen wir dann nicht überschreiten. Sonst wenden wir uns von Gott ab. Theo Lehmann, der Evangelist, der vor allen Dingen in der DDR-Zeit unterwegs war, der unter dem SED-Regime verfolgt wurde und der sich sehr gut mit der Indoktrination von Jugendlichen von Seiten des Staates auskannte. Er war jahrzehntelang Jugendpfarrer, hat dazu gepredigt. Die vier setzen sich eine Grenze und sagen, bis dahin kann der König mit uns rechnen und von da an ist Schluss. Und mit dieser Grenzziehung tun sie etwas enorm Wichtiges, sie retten ihren Glauben. Viele Menschen haben ihren Glauben nicht verloren durch Zweifel oder Vernunftsargumente, sondern durch Anpassung an die gottlose Umwelt. So ist es vielen Juden dort in Babel ergangen. Zuerst haben sie ein bisschen mitgemacht. Dann haben sie sich immer mehr angepasst. Dann kamen die Zweifel und dann kam der Gedanke, ob es Gott überhaupt gibt. Und dann haben sie ihren Glauben verloren. Zwei Dinge fallen hier bei Daniel auf, wie er vorgeht. Das erste ist, er bleibt die ganze Zeit freundlich und höflich. Ja, Vers 8, Daniel aber nahm sich im Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs in den Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und jetzt, er erbat sich vom Obersten, Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Also Daniel war fest in der Sache, aber freundlich im Ton. Andere sind von vornherein den Kompromiss mit der Speise eingegangen. Wahrscheinlich nach dem Motto, es geht nun mal nicht anders. Es wird schon nicht so schlimm sein. Aber Daniel nicht. Er versuchte mit dem Hofbeamten zu reden. Und dieser Hofbeamte hatte Angst um seinen eigenen Kopf. Wenn die Jungen ohne königliche Schnitzel vom Fleische fallen, was machen wir dann? Dann bin ich dran. Und hier wird dann Daniels zweite Stärke sichtbar. Er lehnte es ab, gleich aufzugeben. Ja, ich habe es ja probiert, gut, dann müssen wir es jetzt so machen. Nein, macht er nicht. Er war nicht von seinem Vorhaben abzubringen, und so macht er eben diesen Vorgesetzten einen Vorschlag, es mal 10 Tage mit Gemüse und Wasser zu probieren. Wie weise, ne? Daniel zeigt Verständnis für den Mann, der Angst hat um seinen eigenen Hals. Aber er bleibt dabei selber standhaft. Und Gott hat diese Standhaftigkeit belohnt. Sie sahen dann gesünder und kräftiger aus als alle anderen nach 10 Tagen Gemüse. Sie zeigten Treue im Geringsten. Und dies sollte der Anfang ihrer Treue im Großen sein. Später, als Daniel alt war, da wurde er in die Löwengrube geschmissen. Er ist standhaft geblieben. Später, als Daniels Freunde erwachsen waren, wurden sie in den Feuerofen geschmissen und sie sind standhaft geblieben. Sie haben Gott im Kleinen, es ging doch nur um das Essen in der Mensa, Mensch, ist doch nicht so schlimm. Sie haben Gott im Kleinen geehrt und waren so fähig, Gott zu ehren, als es um Leben und Tod ging. Und wir kennen das oft umgekehrt. Wir tolerieren die kleinen Sünden und wundern uns dann, warum wir in große Sünden fallen irgendwann. Das sind doch nur so Kleinigkeiten. Und noch eine Sache ist hier von Bedeutung. Daniel steht zwar im Vordergrund, aber er hatte eben seine Freunde, gleichgesinnte Freunde. Überlegt mal, die wurden zu Tausenden weggeführt. Wer weiß, wie viele hier in dieser Ausbildung waren. Und die waren wirklich ein klitzekleines Häufchen, noch nicht mal eine Handvoll. Die meisten haben sich da angepasst. Die meisten, dem war der Maßstab Gottes egal. Die wenigsten haben gesagt, wir wollen Gott treu sein. Noch nicht mal eine Handvoll. Aber die hielten zusammen. Die konnten sich beistehen. Und wie wurde das gesegnet? Wie wichtig ist es, dass unsere Kinder in der Gemeinde und möglichst auch mit christlichen Freunden aufwachsen. Wir können sie nicht aus der Welt rausnehmen. Wir können sie in unserem Land ja noch nicht mal aus der Schule rausnehmen. Und es ist ja auch nicht Gottes Wille, dass wir uns aus der Welt zurückziehen. Er stellt uns ja in die Welt und auch unsere Kinder in die Welt, dass wir ein Zeugnis für ihn sind. Aber was können wir tun? Wir können ihn vorleben und wir können ihn beibringen, Gott im Geringsten treu zu sein, in den kleinen Dingen, in den alltäglichen Dingen. Wir können ihn bezeugen, dass Gott der Herrscher über alles ist. Indem wir ihnen mit Gottvertrauen vorangehen, indem wir Gottes Wort ernst nehmen, indem wir zu Gott beten. Das ganze Buch ist von Daniels Gebeten geprägt. Und wir können unsere Kinder an die Gemeinde bringen, dass sie mit christlichen Freunden aufwachsen. Und auch wenn es manchmal nur sehr, sehr wenige sind. Wie hilfreich und segensreich ist das? Ich kann das an den Freizeiten sehen, wenn dann mal ein paar Leute zusammenkommen aus den kleinen Gemeinden. Dieses Jahr hatten wir 14 Teilnehmer. Wir hatten Jahre, da waren es schon viel weniger. Wie segensreich ist das für diese jungen Leute? Die haben Austausch. Die haben Austausch über ihren Glauben. Die stehen sich bei. Die fangen an, miteinander und füreinander zu beten. Und das in diesen prägenden jungen Jahren. Und dann können sie sich auch im Kampf im Glauben beistehen. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt, Gottes Fürsorge. Wir hatten also Nebukadnezars Methode, Daniels Treue und jetzt kommt Gottes Fürsorge. Diese 4 Freunde setzten Gott an erste Stelle und dann widmeten sie sich ihren Studien. Und Gott segnete sie. Er schenkte ihnen nicht nur strahlendes Aussehen, sondern er entfachte in ihrem Leben Gaben, von denen sie wahrscheinlich nicht geträumt hätten, das jemals so zu können, die zu besitzen, solche Gaben zu besitzen. Bei der mündlichen Abschlussprüfung dann vor Nebo, da waren sie nicht nur besser als alle anderen, sondern sie waren 10-mal besser als die Absolventen, die bereits seit Jahren in Amt und Würden waren. Natürlich war die Folge, dass sie in hohe Positionen gesetzt wurden. Sie waren Gott im Geringen treu. Und so konnte Gott ihnen Großes anvertrauen. Gott wusste, auf diese Männer kann ich mich verlassen. Das sind Männer, die, was auch immer kommen wird, mir treu sein werden. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Das hat sich Nebukadnezar gedacht. Aber sein Reich hatte keine Zukunft. Aber von Daniel lesen wir dann im letzten Vers. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Nicht Nebo, sondern Daniel blieb. Das waren über 70 Jahre, von denen hier die Rede ist. Er hat nicht nur die weiteren Könige miterlebt, er hat die weiteren Welt, das nächste Weltreich miterlebt. Was wird aus mir werden? Was wird nur aus der Gemeinde werden? Es ist alles so bedroht, es ist alles so verrückt in diesen Tagen. Ist es nicht besser, vielleicht den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, sich ein bisschen anzupassen, so ein bisschen mitzumachen? Damit wir Bestand haben? Nein, wer Gott treu bleibt, der hat die Zukunft. Wer an Jesus glaubt und ihn an erster Stelle hat, der hat eine ewige und herrliche Zukunft. Jesus hat am Kreuz bereits den Sieg über alle gottfeindlichen Mächte errungen. Warum? Weil er dort für unsere Schuld starb. Er hat uns dort seine göttliche Treue und Liebe bewiesen. Und deshalb können wir ihm jetzt wirklich von Herzen vertrauen. Auch wenn es mit Nachteilen und Gefahren in dieser Welt verbunden ist. Wenn wir uns aufmachen, Gott nachzufolgen, ihm zu dienen, dann will Gott uns nicht nur beistehen, sondern dann wird Gott uns ausrüsten mit den Gaben, mit der Kraft und mit den Mitteln, die wir brauchen. Ähnlich eben, wie es dieser Lernvers, den wir haben, sagt das Buch Samuel auch an anderer Stelle, wer mich ehrt, 1. Samuel 2, Vers 30, wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Oder eben, wie es unser Lernvers sagt, gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenden rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein. Gott gibt uns die Gaben, die wir brauchen, ihm zu dienen und um ihn in der Welt zu bezeugen. Und ja, auch bei uns beginnt das mit den ganz kleinen, mit den geringen Dingen. Aber Gott will unsere kleinen, treuen Schritte reichlich segnen. Und ich glaube, mit dieser Verheißung können wir jetzt unsere neuen Schüler, unsere Schulanfänger getrost in die Schule schicken. Und unter dieser Verheißung dürfen wir selbst Gott treu nachfolgen. Auch wenn Gottes Volk in dieser Welt diskriminiert und verfolgt und unterdrückt wird, wir haben diese Verheißung. Und wir haben das Kreuz und wir haben Christus, der bei uns ist. Amen. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft weit übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.